Wächst man in Deutschland auf, so gibt es einen Abschnitt in den persönlichen Biografien, den in der Regel alle durchlaufen haben. Schule. Jede und jeder von uns hat hier Erfahrungen gesammelt und ist sicher in der individuellen Entwicklung geprägt worden. Und natürlich gilt das auch für Menschen mit ADHS. In dieser Folge von ADHS, kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis, schauen wir mit der in Hamburg niedergelassenen Kinder- und Jugendmedizinerin Doktorin Kirsten Stollhoff auf grundsätzliche Fragen und auf Notwendigkeiten, die ein System aufbringen muss, um Menschen mit ADHS adäquat betreuen zu können. Der Schwerpunkt von Doktorin Stollhoff liegt in der Neuropädiatrie und sie beantwortet zunächst die Frage, warum es für Kinder und Jugendliche mit ADHS eigentlich so schwer ist, sich im System Schule zurechtzufinden.
Kinder, die ADHS haben, die sind sehr reizoffen. Mhm. Und wenn sie jetzt in der Schulklasse sitzen, ist ein deutlich höherer Geräuschpegel, als ich das zum Beispiel früher als Kind gekannt hatte. Das ist für ein Kind sehr schwer. Es hört dann die anderen Kinder, die auch viel Interessanteres aus seiner Sicht reden, und hört der Lehrerin nicht mehr zu. Die guckt aus dem Fenster, sieht dann Eichhörnchen und schon ist das Kind mit seinen Gedanken weit weg.
Das ist ja das Grundlegende, ne? Dass wir auf einmal aus dem System Kindergarten, Elternhaus kommen und in so ein reglementiertes System. Aber ist das denn, ich hätte jetzt gedacht, viele Sechsjährige haben das ja. Also das, als Sechsjähriger sitzt man ja, oder als Sechsjährige sitzt man ja jetzt nicht per se da und kann N Minuten im Unterricht folgen. Wo ist denn da, sagen wir mal, dass das für das Kind mit ADHS eben noch mal viel schwieriger ist im Vergleich zu den nicht ADHS-betroffenen Kindern?
Das hat sicherlich was mit Hirnreifung auch zu tun. Und das Fokussieren auf eine Sache und alle Reize wegblenden ist etwas, was ein Kind oder ein Mensch mit der Zeit nicht erlernt, aber dazu fähig ist. Mhm. Und da ist ein fließender Übergang zu gar nicht können und etwas können und sehr gut können später. Und Kinder mit 6 Jahren können aber durchaus schon auf das, was die Lehrerin sagt, fokussieren. Nicht stundenlang, aber wenigstens eine Viertelstunde lang.
Okay.
Und Kinder mit ADHS können das überhaupt nicht.
Wie erleben Sie das denn als Neuropädiaterin? Was teilen Ihnen denn die Kinder mit, die betroffenen Kinder, wie Schule auf die wirkt? Also was sind da so Dinge, die Sie mitgeteilt bekommen?
Die Kinder selbst sagen mir ganz wenig.
Okay.
Die sagen mir allerhöchstens, auch Schule ist ganz langweilig. Aber natürlich deswegen, weil die Kinder überhaupt nicht zuhören, überhaupt nichts mitbekommen, was von der Lehrerin gesagt wird. Und dann verschwinden sie mit ihren Gedanken woanders hin. Die etwas älteren Kinder sagen dann schon, dass sie von den anderen gestört werden, dass sie es sehr laut finden. Und sie sagen mir auch oft, dass sie vergessen haben, was die Lehrer gesagt haben. Ja. Die wissen also oft nach dem Unterricht gar nicht, was war überhaupt das Thema. Die wissen auch nicht, was sie für Hausaufgaben aufhaben. Die haben eigentlich nur ein Bedürfnis, schnell raus in die Pause und sich zu bewegen.
Wie wichtig sind denn dann Eltern, weil Sie haben es gesagt, das ist natürlich in der pädiatrischen Praxis Usus. Man hat ja nicht nur den Betroffenen, sondern hat ja auch die Eltern, die noch dazwischen sind. Aber wie wichtig sind denn dann für Sie Eltern, respektive auch die Lehrenden?
Eltern sind ganz wichtig. Die können einmal ihr Kind schon mal vorbereiten, dass es eben wirklich auch, wenn es was anfängt, das zu Ende macht, auf eine Sache fokussiert, sozusagen selbst schon mit Reizen besser umzugehen. Mhm. Und die Eltern erleben letztendlich dann, wenn ihr Kind im Unterricht überhaupt nichts mitbekommt, weil sie dann zu Hause mit den Kindern die Hausaufgaben machen müssen. Und dann stellen sie fest, dass ihr Kind überhaupt nicht weiß, was es überhaupt machen soll. Sie wissen auch gar nicht, wie es machen soll. Das heißt, sie sitzen wieder mit ihrem Kind und machen stundenlang Schule. Und das ist eine Herausforderung für die Eltern, das mit einer liebevollen Sturheit zu erreichen, ohne ihr Kind zu sehr unter Druck zu setzen, aber trotzdem ohne ihrem Kind alles zu erlauben, zu sagen, du brauchst keine Hausaufgaben machen, spiel lieber.
Liebevolle Sturheit, das ist ein sehr schöner Begriff. Ich bin ja auch dreifacher Vater. Die Nachhilfe, hatte ich das Gefühl, konnte ich nicht gut bei mir verorten. Ne?
Also da muss man ganz klar sagen, das empfehle ich den Eltern auch. Die Eltern sind emotional zu dicht an ihren Kindern ran. Nachhilfe sollte delegiert werden, auch Hausaufgaben, wenn das ein Problem ist.
Ja.
Da sind andere, die müssen gar nicht gut ausgebildet sein, aber eine Fremdperson, da nimmt sich ein Kind mit ADHS mehr zusammen und bemüht sich, wenn es optimale Umfeld hat, also Ruhe und eine begrenzte Zeit, es bemüht sich dann, sich anzustrengen. Es will ja immer zeigen, dass es was kann. Die sind ja stolz, was zu wissen. Ich habe immer Probleme, wenn ich höre, er will sich nicht anstrengen. Das stimmt überhaupt nicht. Die strengen sich an. Die bemühen sich, weil sie ja wollen, dass Mama und Papa zufrieden ist. Die wollen ja auch Erfolgserlebnisse haben. Und irgendwann strengen sie sich natürlich nicht mehr an, wenn sie festgestellt haben, es hat überhaupt keinen Zweck. Mhm. Was auch immer ich tue, ich schaff's sowieso nicht. Die sind sowieso nie mit mir zufrieden. Mhm. Die haben immer nur was an mir zu kritisieren. Und das sollte vermieden werden.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Position der Lehrenden aus der Schule, haben Sie da standardmäßig dann Kontakt zu denen? Nehmen Sie den auf? Wie wichtig ist das?
Wenn wir bei einem Kind die Diagnose ADHS stellen, kriegen die Eltern eine Bescheinigung als Nachteilsausgleich. Mhm. Die Lehrer haben dann die Diagnose vorliegen, ADHS. Und jetzt ist es an den Lehrern, mit pädagogischen Maßnahmen zu versuchen, das Kind zu fördern. Eben nicht wie jedes andere zu behandeln, sondern wirklich seinen Fähigkeiten entsprechend möglichst individuell ihm zu ermöglichen, am Unterricht teilzunehmen und sein kognitives Potenzial auszuschöpfen. Mhm. Denn das ist ja das Hauptproblem für die Kinder. Die sitzen da, die wissen eigentlich, wie es geht, haben auch sofort verstanden, was sie machen sollen, aber haben es nicht gespeichert, haben es schon wieder vergessen. Und sind dann frustriert, weil sie merken, ich kann das doch eigentlich alles und trotzdem kriege ich schlechte Noten oder mache lauter Flüchtigkeitsfehler. Und die Lehrer können da schon im gewissen Rahmen gegensteuern. Sei es, dass sie den Kindern erlauben, mit Kopfhörern zu arbeiten. Die Kinder sollten in der ersten Reihe sitzen. Wenn ein Kind dazu neigt, sich immer wegzuträumen, wäre es hilfreich, wenn die Lehrer vielleicht auch das Kind mal direkt ansprechen oder die Hand auf die Schulter legen. Also kleine Maßnahmen. Und was ich erlebt habe, was viel bringen kann, wenn zum Beispiel Klassenarbeiten, wenn Kinder mit ADHS die alleine schreiben können oder nur mit ein oder zwei anderen Kindern zusammen. Weil dann ist wirklich Ruhe und dann kann es sich fokussieren. In einem Klassenraum, auch bei Klassenarbeiten oder Stillarbeiten, ist es leider nie still.
Ja, es sind ja eigentlich nur ganz einfache praktische Tipps und gar nicht viele, die aber dann dem betroffenen Kind schon deutlich helfen können.
Ja, und was auch noch wichtig ist, ihnen mehr Zeit zu geben. Mhm. Also ein großes Problem für Kinder mit ADHS ist ja, dass sie schon mit dem Beginn Mühe haben und dann auch nicht fertig werden, während die anderen abgeben. Mhm. Und dann, wenn dann auch noch so eine Sitte ist, dass jedes Kind sein Blatt abgeben darf, wenn es fertig ist, dann ist ein Kind mit ADHS, kommt gar nicht mehr weiter. Das guckt nur, oh Gott, der ist schon fertig und der ist fertig und bringt gar nicht zustande. Mhm. Und Kinder mit ADHS sollten mehr Zeit haben, die sollten auch dann noch die Aufgaben erledigen, wenn die Zeit für die anderen rum ist.
Mhm. Wie wichtig ist in Ihren Augen eigentlich eine Diagnosefeststellung?
Ich denke, die Diagnose ist eine ganz große Hilfe auch für die Eltern, weil es entschuldet. Die Eltern denken ja immer, sie machen was falsch. Das kriegen sie auch ganz schnell vermittelt vom Umfeld, auch von den Lehrern. Und wenn die Eltern wissen, mein Kind ist nicht faul und das will mich auch nicht provozieren und ist auch nicht dumm, sondern mein Kind kommt einfach nicht an seine Fähigkeiten ran und ich muss es unterstützen, dann ist da eine ganz andere Interaktion zwischen Eltern und Kind. Das ist das eine. Und ich denke, auch für den Lehrern spielt das eine große Rolle, denn der fühlt sich ja provoziert. Der fühlt sich provoziert von dem Kind, was plötzlich im Unterricht aufsteht, aus dem Fenster guckt oder Geräusche macht oder Lärm macht, weil es gar nicht sich fokussieren kann. Und wenn der Lehrer dann gemerkt hat, das ist ein Kind, was einfach nicht bei der Sache bleiben kann, was permanent mit seinen Gedanken wegschweift und auch keine gute Impulskontrolle hat, sowohl was die Bewegung betrifft, als auch was Emotionen betrifft, dann sieht er das nicht gegen sich gerichtet, sondern kann mit einer gewissen emotionalen Distanz überlegen, wie kann ich dem Kind helfen, trotzdem noch in der Klasse zu bleiben.
Glaube ich, ganz wichtig, dass so eine Versachlichung der Sachlage da stattfindet. Ich musste gerade an eine Geschichte von einem sehbehinderten Schüler denken, der einfach gar nicht bis zur Tafel gucken kann. Ne? Und da war der Lehrer auch immer, dachte, wo guckt der denn hin? Das ist ja eine Unverschämtheit, der guckt mich gar nicht an. Ist auch sowas. Und wenn man es weiß, dann kann man es einordnen.
Wir haben in unserer Podcast-Reihe über Gender gesprochen. Wird ADHS bei Frauen, haben wir darüber gesprochen, dass da eine andere Wahrnehmung ist. Ist eigentlich ein Unterschied, ob ich jetzt ein Mädchen oder ein Junge bin in der Klasse und mit Auffälligkeiten zu tun habe?
Ja, da sprechen Sie etwas an, was mir sehr am Herzen liegt. Die Mädchen werden leider übersehen, weil sie nicht die anderen stören wie die Jungs oft, sondern die stören sich selbst. Die können genau wie die Jungs nicht gut fokussieren, aber anstelle dann aufzustehen und dazwischen zu reden, träumen die sich weg und sind dann im Prinzip nicht mehr anwesend im Unterricht und fallen dem Lehrer auch nicht auf. Der ist oft dann ganz überrascht, wenn die Eltern dann sagen, was ist mit meinem Kind? Zu Hause ist es völlig verzweifelt und weint nur. Und dann sagen die Lehrer, aber hier sitzt es ganz friedlich und lächelt mich immer an. Die nehmen das nicht wahr. Und wir wissen nicht, woran das liegt. Es kann daran liegen, dass Mädchen einfach anders sozialisiert sind, dass sie von klein auf an erzogen werden, eben nicht zu stören. Es kann aber auch hormonell bedingt sein, dass sie anders reagieren, wenn sie nicht auf eine Sache fokussiert sind.
Gäbe es dann Wunsch an die Lehrerinnen, Lehrer, wo sie sagen, wo man aufmerksam sein soll oder kann?
Also ich würde hoffen, dass die Lehrer, wenn ein Kind, denn die Mädchen sind auch zu langsam. Die haben auch Mühe mit Beginnen, die werden nicht fertig, dass sie da schon mal wachsam werden. Und dass sie einfach auch mal gucken, wie man merkt ja auch, träumt derjenige oder guckt er, ist er anwesend, dass sie einfach ihre Kinder mehr unter Aufsicht, unter einen Blick haben. Okay. Was natürlich, jetzt muss ich wieder für die Lehrer sprechen, unendlich schwierig ist. In einer großen Klasse mit mehr als 20 Kindern, wovon denen 10 Kinder eben nicht still sitzen und oder andere Probleme haben.
Und dann auch noch einen Lehrstoff durchbringen zu müssen, den man da eben durchbringen soll. Bringt mich zu meiner letzten Frage. Wir machen jetzt mal das Dr. Stollhoff-Ministerium und Sie sind allein verantwortlich. Dürfen Sie das Schulsystem so ändern, wie Sie möchten? Was wären so zentrale Dinge, die Ihnen wichtig wären?
Kleinere Klassen. Ich würde, so wie es in England üblich ist, Tutoren, die sich individuell um die Einzelnen kümmern und sehen, wo haben die Schwierigkeiten. Wir haben durchaus das System Schulbegleitung, das ist aber oft überhaupt nicht einsetzbar, durchsetzbar mit einem permanenten Wechsel. Ich muss eins sagen, und ich finde das letztendlich erschreckend. Ich habe Patienten, die in unserem Schulsystem nicht klarkommen, deren Eltern viel Geld haben, nach England gehen, auf ein Internat, die da keine Probleme mehr haben. Dann kommen sie wieder zurück, haben die gleichen Probleme wieder hier. Das heißt, mit viel Geld und mit entsprechendem Einsatz ist es durchaus möglich, Kindern mit ADHS zu helfen, ihr kognitives Potenzial auszuschöpfen.
Und mit diesem kritischen Blick auf unser Schulsystem und dessen Möglichkeiten, auf individuelle Bedarfe eingehen zu können, sind wir am Ende dieser Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Doktorin Kirsten Stollhoff und ich haben im Anschluss noch lange gesprochen. Und sie möchte ihre Ausführungen ganz klar als Ansporn verstanden wissen, das System so zu verändern, dass es eben auf unterschiedliche Bedarfe reagieren kann. Es kann und darf nicht nur vom Einkommen und der wirtschaftlichen Situation der Betroffenen und deren Familien abhängen. Mich macht das, ich habe es gesagt, selbst Vater, sehr nachdenklich. Und ich hoffe, das sollten Doktorin Stollhoff und ich in einer nahen oder fernen Zukunft uns nochmals über ADHS und Schule unterhalten, wir über geschehende positive Veränderungen im System sprechen werden. Damit sage ich danke für Ihr Ohr und ich freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit Ihnen.